Hey, scientists, how critical is pure water to you? In this new podcast, Lab Water Stories Unfiltered, we at Millipore Sigma look closer at this often overlooked lab essential. Tune in as experts drop tips and insights not found in textbooks, taken from their work with Millikew Lab Water Solutions. Lab Water Stories Unfiltered. Find it wherever you get your podcasts. Millipore Sigma is the U.S. and Canada life science business of Merck KGaA Darmstadt, Germany.
Hey, hier ist Hollywood Tram, dein LGBTQ+-Podcast.
So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hollywood Tram Podcast, dein LGBTQ+-Podcast. Und bevor ich zu meinen heutigen Gästen komme, möchte ich nochmal zu euch sagen, es ist ja endlich soweit. Meine Partys haben wieder angefangen und endlich kann ich euch auch davon berichten. Und es war bisher schon der absolute Wahnsinn, weil ihr wisst ja, als ich mit dem Podcast angefangen habe, kam ja auch direkt Corona und dann war es ja auch ganz oft Thema, dass die Eventbranche stillstand und jetzt geht's endlich wieder los. Und ich werde hier bestimmt auch mal den ein oder anderen Termin droppen oder euch jetzt sehen, wenn ich bei euch in der Nähe bin. So, das nur vorweg, aber jetzt erstmal zu meinen heutigen Gästen. Wie leite ich das denn ein? Es ist eigentlich so, dass ich gedacht habe, oh Gott, von klein auf wird einem immer erzählt, Mann und Frau, dann wird man irgendwann älter, dann merkt man, okay, es gibt auch Mann und Mann, Frau und Frau und diverse anderes, aber es gibt nie eine Dreierkonstellation und ich finde, dass die drei das super gut repräsentieren und dafür stehen, nämlich die Michalskis. Hello!
Hallo!
Schön, dass ihr da seid. Oh Gott, ihr wart gerade so wie versteinert, als ich hier die Anmoderation gemacht habe. So, stellt euch doch mal einmal selber vor, für all meine Follower, die euch so gar nicht kennen, weil, sagen wir mal, Michalskis sagt einem ja jetzt so, wenn es einem nichts sagt, sind es drei Männer, sind es zwei Frauen, sind es ein Mann. Wer seid ihr überhaupt? Bei wem bin ich hier gelandet?
Dann fange ich gerne mal an. Ich heiße Martin, ich bin 34 und ich bin mit meiner Frau Saskia seit 2016 zusammen. Wir haben 2017 geheiratet und jetzt würde sie am besten mal übernehmen.
Ich bin Saskia, ich bin 28 und ja, Martin hat schon gesagt, seit wann wir zusammen sind. Und 2020 kam eine Frau in unser Leben, beziehungsweise 2019 habe ich sie kennengelernt, aber seit 2020 sind wir jetzt zu dritt und führen eine Beziehung zu dritt. Das macht mich auch gleichzeitig so zum polyamorösen Part und auch zum ja, queeren Menschen sozusagen in dieser Beziehung.
Ich hätte da noch mal eine Sache einzuhaken, und zwar vielleicht noch meine Sexualität. Ich bin nämlich heterosexuell. Das wäre vielleicht in unserer Konstellation auch noch mal wichtig zu wissen, ja, weil wir eine eher ungewöhnliche oder eine, nein, nicht ungewöhnlich, aber eine eher seltenere polyamore Beziehung führen.
Genau, denn ich, Louis, hi.
Hi.
Ich bin lesbisch und ich bin sozusagen nur mit Saskia zusammen und Saskia ist mit mir zusammen, aber auch mit Marcini, und Marcini und ich, wir sind halt so wie beste Freunde, Geschwister. Also wir haben ein super, super familiäres Verhältnis, aber wir haben keine romantische sexuelle Beziehung.
Ja, darauf wir werden auf das alles eingehen, weil ich glaube, ganz vielen Hörern raucht schon so der Kopf so, hä, warte mal, wie jetzt nicht nur, dass drei Leute überfordern, sondern bei euch ist es halt eine ganz spezielle Konstellation, eigentlich super spannende Konstellation. Habt ihr aber nicht auch das Gefühl, also wir haben uns ja bei einem TikTok-Event jetzt mal endlich persönlich getroffen und als ich euch also gesehen habe, ist mir gleich aufgefallen, man stellt sich das ja so wirklich vor, dass dann drei Menschen Hand in Hand so zusammenhängen und immer überall zu dritt hingehen und so. Das ist bei euch gar nicht so. Für mich wart ihr so drei Individuen. So, was sind denn so die größten Vorteile, auf die ihr so trifft? Wie stellen sich denn die Leute so eine Beziehung eigentlich vor?
Oh, das ist, also ich glaube, dass ganz viele Menschen vor allem denken, dass es nur um Sex geht. Mhm. Also das ist so ein bisschen, was mir immer wieder auffällt, was Sex eigentlich für eine Rolle in unserer Gesellschaft spielt. Und das ist bei uns so Prio 11. Also es ist ganz witzig. Und auch, dass wir halt eine Familie wirklich zu dritt sind. Also wir haben jetzt nicht zwei komplett getrennte Beziehungen voneinander, die irgendwie voneinander verheimlicht wird, sondern wir drei sind eine Gang und fertig.
Ja. So. Was war denn so das Abgefahrenste, was jemand mal an euch herangebracht hat, so von Vorstellung, wo das so, hä, das geht aber in so eine ganz falsche Richtung.
Also was ich persönlich aus den Kommentaren, die wir natürlich überwiegend im Internet bekommen, herauslese, ist, dass die Menschen sich eher die negativen Seiten einer Beziehung rauspicken und das dann auf uns drei projizieren. Und das kann sein von, ich ja, dass hier jemand ausgeschlossen ist, einer von den dreien, dass natürlich viel Eifersucht vorliegt oder einer zu kurz kommt, man nicht zwei Menschen lieben kann, weil man kann sein Herz nicht aufteilen. All diese Dinge, die verursachen so einen Kurzschluss in den Köpfen. Und ja, ich glaube, wir sind der beste Beweis dafür, dass es eben nicht so ist und man definitiv mehr als nur einen Menschen lieben kann.
Was da die Frage angeht, was das Abgefahrenste ist. Ich habe gestern einen Kommentar auf TikTok gefunden. Ist vielleicht mein Lieblingskommentar bisher, Hasskommentar. Also die Menschen sagen ja immer, wo kommen wir denn dahin, kranke Welt und was denkt ihr da so? Und der Kommentar war, 2024 verliebt sie sich in eine Lokomotive, 2025 ist ihr Mann mit ihrem Vater zusammen und 2026 ist ihre Frau mit dem Hausmeister verheiratet.
Okay, der ist leider gut irgendwie.
Ja. Das ist so mit Abstand der abgefahrenste Kommentar, dass die Menschen nehmen es halt nicht ernst. Die denken halt, ja, das ist so, hier hopp da.
Das ist halt irgendwie so ein, als würden die so einen Scherz haben, so eine verfrühte Midlife-Crisis, als wäre irgendwie alles irgendwie ein Scherz. Und was halt auch viele Menschen denken, da gab es auch so einen legendären Kommentar, dass Marcin jetzt zweimal eine Dose für seine Wurst hat.
Das habe ich ganz oft bei euch gelesen, dass das sozusagen Marcin so der Hengst jetzt ist, der sich so zwei Weiber irgendwie geangelt hat und im Paradies des Hetero. Fantasie-Universums lebt.
Total so. Sexualisiert.
Ja, so lange finden das Männer auch toll.
Ja.
Also es gibt viele Männer, die das feiern, solange sie halt denken, Marcin hat hier sein Leben durchgespielt, Bruder. Und sobald es dann aber irgendwie klar wird, nee, es ist irgendwie die Frau, die zwei Beziehungen führt, dann wird es kritisch. Ja. Ne? Und das merken wir natürlich schon.
Das ist aber bei homosexuellen Männern auch so. Mir ist aufgefallen, wenn du, solange du als Homosexueller klar abgrenzbar bist von dem Heteromann, also indem du besonders tuntig bist, weiblich bist, dann ist alles cool. Aber wenn du bloß, keine Ahnung, mehr Gewichte stemmen kannst oder eine tiefere Stimme hast oder mehr Muskeln als der Heterotyp, dann gibt es immer Probleme. Dann fühlen die sich immer angegriffen. Also es ist wahrscheinlich bei euch auch ein bisschen so. Ne? Sobald die merken, dass du sagst, ja, du hast irgendwie, du bist der Kerl sozusagen, wenn man das jetzt so in deren Worten formulieren will. Ja, aber lass uns mal für die Hörer einmal erklären, also es gibt ja, ich hatte ja schon mal beziehungsweise Unverblümt da und da gab es auch so eine Riesendiskussion um diese ganzen Begriffe. Also es gibt ja Polyamorie, aber Polyamor und Poly und dieses ganze Poly-Ding, mag das mal einer einmal richtig erklären für die, die es halt überhaupt nicht verstehen? Und wie es bei euch am besten ist, auch wenn wir es gerade schon angeschnitten haben.
Also Polyamorie ist erstmal ein Spektrum.
Ja.
Das bedeutet, es gibt nicht die eine Polyperson. Das ist super, super wichtig. Polyamorie bedeutet erstmal in der Definition Poly, mehr, Amor, liebend. Heißt, du bist fähig, mehr als eine Person romantisch zu lieben. Dann gibt es auch noch polysexuell. Polysexuell ist genau dasselbe, nur auf sexueller Ebene.
Ja.
Und dann gibt es noch die Polygamie und die Polygamie beschreibt eigentlich die Mehrfach-Ehe und die ist illegal. Es kann allerdings auch eheähnliche Beziehungen beschreiben. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich bin Polyamor und lebe in einer polyamorösen Beziehung, dann ist das eigentlich genau dasselbe Wort. Es ist eigentlich nur der Kontext. Und ja, wir leben jetzt zum Beispiel in einer geschlossenen Beziehungen. Das bedeutet, dass wir jetzt nicht, es gibt ja auch polyamore Menschen, die haben ganz viele verschiedene Beziehungen in teilweise auch verschiedenen Hierarchien. Und wir haben eine Beziehung zu dritt und ich bin sozusagen der polyamoröse Part. Das bedeutet, ich liebe meinen Mann und meine Frau und die beide lieben sich auf familiäre.
Wir haben ein neues Wort gelernt und zwar hieß es, wir haben eine queer-platonische Beziehung. Ist das korrekt?
Ja, genau. Also die Liebe von mir und Marcini ist queer-platonisch. Das heißt, sie ist nicht wirklich definierbar als nur Freundschaft. Das ist ein bisschen mehr als Freundschaft, aber es ist auch nicht sexuell romantisch. Das heißt, für uns ist es so ein bisschen, es kommt ganz oft der Kommentar, ja, dann seid ihr ja gar keine Beziehung zu dritt, sondern eigentlich eine Person mit zwei Beziehungen. Ja, wenn du es nur auf sexuell romantische Art und Weise siehst, ja, aber Marcini und ich leben zusammen. Wir planen den Rest unseres Lebens zusammen. Wir leben enger als manch ein anderes monogames Pärchen und haben mehr Austausch als manch ein anderes Ehepaar. Und deswegen sind wir schon der Meinung, dass wir in einer Beziehung zu dritt sind. Nur weil man will halt immer so gern Hierarchien schaffen und labeln. Naja, wenn die sich nicht dreimal die Woche küssen, dann sind sie nicht verliebt. Und wenn diese, das ist so, ja, also ja. Schwierig. Aber wenn man es so sieht, sind wir eigentlich monogam mit Saskia. Wir leben aber trotzdem in einer polyamoren Beziehung, weil die Beziehung an sich ja polyamor ist, weil es mehr als eine monogame Liebe ist. Es ist kompliziert.
Ja, es ist sehr kompliziert. Wenn die Beziehung jetzt offen wäre, wäre es aber trotzdem eine Polybeziehung. Ne? Da gibt es jetzt nicht nochmal einen anderen Begriff für geschlossene und offene sozusagen. Ne?
Die Polybeziehung ist erstmal der Schirmbegriff für alles, was mehr als monogame Beziehung ist, ne? Wo mehr Liebe stattfindet als zwischen zwei Personen.
Ja.
Und offene Beziehung kann ja auch für viele Menschen einfach nur sexuelle Kontakte oder Dates bedeuten, wobei Poly ja auch immer beschreibt, entweder eben andere Leute auch zu lieben oder auch eine Beziehung zu führen oder. Genau, und da gibt es so jede Person, die das so ein bisschen für sich verschieden beschreibt, so ähnlich wie das Wort queer. Also es ist ja auch ein Spektrum einfach.
Ja, voll. Ich meine, also was ich daran immer wieder merke, ist, dass gerade so eine Konstellation halt ganz viel triggert so an Ängsten, ne? Bei Leuten, die halt einfach eine, ich sag mal, Anführungsstrichen normale Beziehung führen, aber total Angst haben auch mal irgendwie, es fängt ja schon an bei Pärchen, die sich nicht mal trauen, dem Partner zu sagen, dass sie jemanden attraktiv finden. Mhm. So, wo ich denke, so in welcher, ne, Welt lebt ja, so denkst du wirklich, dein Mann hat in den 30 Jahren nicht einmal eine andere Frau zum Beispiel toll gefunden. Trotzdem muss man ja irgendwann mal dieses Konstrukt öffnen. Also wie war das bei euch? War euch das schon immer bewusst, dass ihr da offen für seid? Oder gab es so einen Punkt wie so eine Art Outing, wo man sagen müsste, okay, so, wo du dann sagst, ja, gesagt hast, so, ey, da ist noch jemand, wollen wir die Person dazu holen? Oder hat sich das natürlich entwickelt?
Da kannst du, glaube ich, ganz gerne drauf eingehen, aber ich hatte vorher noch mal was, und zwar, was ich auch aus den Kommentaren herauslese und was natürlich im Gespräch mit vielen Menschen so sich herauskristallisiert hat, ist, dass diese unsere Beziehung so ein bisschen an deren Pfeiler der Monogamie kratzt, ja, und rüttelt, genau. Weil das natürlich ein gesellschaftliches Konstrukt ist, was wir uns selber festgelegt haben. So Mann und Frau leben zusammen, kriegen ein Kind und sind eine Familie, und das existiert halt schon sehr lange. Mhm. Aber das ist,
wenn du zurückguckst, existiert das noch nicht so lange, 100 Jahre oder sowas, aber davor war das ja auch, also das ist, jetzt haben wir das haben wir erfunden, dieses romantische Disney-Bild von Mann, Frau, Haus und Kind, ne? Das finde ich so witzig. Und dann sagen Leute, ja, das ist gegen die Natur, was ihr macht. Naja, vor ein paar hundert Jahren hat man in Großfamilien gelebt. Da, so.
Ja, ich habe ja auch, einen Hörer hat mal geschrieben, weil wir haben uns die Frage gestellt, woher Monogamie kommt, weil ich habe halt behauptet, ich wette, das kommt von irgendwelchen Männern, die dann irgendwie die Frauen für sich haben wollten. Und dann hat ein Leser geschrieben, der sich irgendwie damit auskennt, meinte dann so, ja, nee, das wurde eingeführt aufgrund von Geschlechtskrankheiten, um das einzugrenzen. So, dass man gesagt hat, okay, du hast jetzt nur noch einen Sexualpartner.
Ja, es gibt ja auch so polyamoröse Menschen oder Polybeziehungen, die so ganz krass sagen, ja, und Monogamie ist nicht natürlich und so weiter. Mhm. Das ist zum Beispiel etwas, das mache ich nicht, weil ich halt einfach wichtig finde, dass es irgendwie eine Entscheidung ist, die jede Person auch selbst treffen muss. Also ich war ja selber, und da kommen wir auch zu deiner Frage, total glücklich monogam.
Ja,
also wir.
Also wir, also Monogamie war für mich immer die einzige Möglichkeit.
Ja.
Ich war noch nie offen dafür. Und Martin und ich haben uns nicht in unserer Ehe nicht einmal gefragt, wollen wir die Beziehung öffnen? Was gibt es da denn noch so und so weiter? Hättest du mich gefragt, hätte ich gesagt, nie im Leben. Mhm. Also es passiert mir nicht. Und dadurch sind wir, also dieses innere Outing auch, ach du Scheiße, okay, ich bin nicht komisch, sondern ich glaube, ich bin polyamor. Ich habe so viel Liebe in mir. Ich kann in zwei Menschen gleichzeitig verliebt sein. Wurde halt nur hervorgerufen dadurch, dass ich Louis kennengelernt habe. Dass auf einmal dieses Unvorhersehbare passiert. Da steht eine Person, da ist was. Und du bist aber trotzdem glücklich in deiner Beziehung.
Ja, aber das musst du ja erst mal checken, weil ich glaube, das normale Konstrukt wäre, ich würde mir dann, glaube ich, auch einbilden, ich habe mich jetzt in Louis verliebt, also muss ich mich von dir trennen, ne, so, und weil das geht ja nicht. Also ich glaube, so da in dieser Bahn stecken ja ganz viele.
Das kriegen wir so oft zu hören und zu lesen, also eher natürlich zu lesen, dass ja, wenn man mit jemandem verheiratet ist oder in einer Beziehung steckt, man verliebt sich nicht in jemand anderen, dann liebt man denjenigen nicht. Dann sage ich immer, das geht, du kannst ja deine Gefühle nicht steuern. Ja, das ist eben ja etwas, was einfach passiert.
Ja.
Und diese Menschen verschließen die Augen vor der Realität, weil, wie du vorhin schon sagtest, dass, wenn man sehr lange zusammen ist, der ein oder andere Partner bestimmt mal Augen für jemanden anderen hatte, egal in welcher Intensität das war.
Man verknallt sich doch auch mal so ein bisschen. Also das, ich finde immer, man ist sich in einer Beziehung mal näher und mal nicht so nah, hat aber überhaupt nichts eigentlich mit der Grundposition zu tun, finde ich. Also ich glaube, da machen sich viele was vor, oder?
Ja.
Ja, ich glaube, es geht auch einfach darum, die Glaubenssätze, die wir so gelernt haben, mal kurz zu hinterfragen. Weil die ersten Dinge, die ich gedacht habe, war, ich habe meine Beziehung mit Martin auf alle Fehler untersucht, die es geben könnte. Also ich habe gedacht, okay, bin ich irgendwo nicht glücklich? Habe ich zu wenig Sex?
Ja, ist ja, irgendwas, das meine ich nämlich.
Scheiße,
ja.
Habe ich jetzt auf einmal hier so eine Selbstfindungskrise? Aber ich konnte einfach alle Fragen mit Nein beantworten.
Ja.
Und das war dann dieser Struggle, wo ich dachte so, okay, bin ich jetzt komisch? Was ist jetzt mit mir los? Und eigentlich war das alles gar nicht komisch, sondern ich kann mich in zwei Menschen verlieben, so wie wir in der Grundschule alle mal in mehrere verliebt waren. Und da war das noch nicht komisch. Mhm. Oder auch mehrere Menschen viele Kinder lieben.
Ja, oder noch Gefühle für einen Ex haben. Das heißt ja nicht, also das heißt ja auch nicht, dass man zwei Menschen, in deinem Fall, Saskia, ist es so, dass du diese beiden Menschen zur gleichen Intensität liebst. Aber es ist ja auch ein Tabuthema, jemanden, einen Partner zu haben und noch ein paar Gefühle für jemanden anderen zu haben. Das ist ja ein Tabuthema. Aber mir kann halt wirklich keiner erzählen, dass er diese Situation nicht kennt. Dass er mal irgendwo noch Gefühle irgendwie hatte. Und was macht man dann? Man drängt die weg. Man sagt, ist nicht da, ich lasse das jetzt los, geh weg. Statt einfach ehrlich mit sich oder vielleicht seinem Partner zu sein und das so, naja, zu reflektieren. Ne?
Ja, oh, das ist eigentlich voll schön zu hören, weil ich habe das gerade mit meinem Ex-Freund durch. Wir machen ja auch einen Podcast zusammen. Und jetzt war er aber in der einer Folge jetzt bei mir mit drin. Und dann hat er irgendwie auch so gesagt, so ja, also ich liebe dich ja, aber wir sind halt wie Familie jetzt. Wir sind wie Brüder. Und das ist halt echt so das Schöne, dass man dann aber auch, also dass ich auch von meinem jetzigen Freund sagen kann, ich habe voll die Gefühle für meinen Ex-Freund, aber auf einer ganz anderen Ebene. Ja. Und er sieht das auch. Also mein jetziger Freund sieht, der sagt, ich sehe nichts Sexuelles zwischen euch. So, ich sehe aber, ne, dass da so eine totale Verbundenheit ist. So. Und das muss man sich erstmal eingestehen, weil die meisten würden dann wahrscheinlich jetzt so tun und sagen so, nee, mein Ex, Igitt, pfui, nur um den Partner so zufriedenzustellen.
Die Liebe ist ja auch kein Abo, oder?
Ja,
so, du hast das Abo irgendwie zum Ende des Monats gekündigt und dann gehen die Zahlungen, also deine Gefühle sind dann auch vorbei.
Ja,
oder
genau.
Wie darf man sich das vorstellen?
Du machst Schluss und alles ist weg.
Genau.
So, ja.
Das funktioniert natürlich nicht. Aber du kannst zwar eine Beziehung beenden, aber die Gefühle sind halt vielleicht doch noch ein paar Wochen oder ein paar Monate oder sogar ein paar Jahre da. Das ist was ganz Normales. Vielleicht waren die Gefühle aber auch schon vor ein paar Jahren weg und die Beziehung ist aber noch weitergelaufen. Das gibt es natürlich auch.
Ja.
Aber weißt du, dass das auch ein Lernprozess ist? Also ich erinnere mich daran, wie ich früher, ich sage jetzt so vor 5 Jahren, wenn Martin da zum Beispiel über eine Ex-Freundin gesprochen hat, das hat mich tot getriggert. Mhm. Ne? Das hat mich wirklich richtig doll getriggert. Und das war aber, weil ich mich gefühlt von allem bedroht gefühlt habe.
Ja.
Also ich habe mich innerlich so unsicher gefühlt. Und wenn er jetzt darüber reden würde, dann glaube ich, könnte ich sogar mit ihm darüber sprechen, wenn er irgendeine Erinnerung hat, die ihm hochkommt oder so. Und als wir zum Beispiel dieses Jahr in Berlin auf der Pride waren, waren 2 von Louis' Ex-Freundinnen dabei. Und du weißt nicht, wie die Leute mich angeguckt haben. Die haben gesagt, Saskia, was? Und du findest das jetzt hier gerade okay? Und dann habe ich gesagt, so ja, es waren halt ein Teil ihres Lebens.
Ja.
Und wer bin ich halt, um ihr das abzusprechen? Und das ist halt ein Prozess, weil solange wir irgendwie alle ehrlich miteinander sind, und darauf basiert eben auch unsere Beziehung, dass wir ehrlich über Dinge sprechen, dann haben wir auch nicht das Gefühl, dass irgendwas Komisches vorgeht.
Mm,
also wir fühlen uns einfach sicher dann.
Und man muss halt auch merken, dass es halt nichts mit einem selber zu tun hat. Ne? Also es ist halt Louis' Vergangenheit und das hat so null Bezug.
Ich denke mir bei sowas auch immer, es ist eine Ex-Freundin. Ja? Das war schon zu Ende.
Ja.
Und dann haben wir uns kennengelernt. Ich habe das schon immer, also ich hatte schon immer diese Einstellung, dass ich meine Ex-Freundin nicht einfach verteufeln möchte, sondern die gerne in meinem Leben behalten möchte. Ich bin da natürlich immer sehr viel angeeckt. Das ist natürlich für Partner sehr schwer zu verstehen. Aber ich denke, ich verstehe es nicht, weil das nimmt dir nichts.
Ja.
Die Liebe, die ich da irgendwie habe, das ist Vergangenheit. Ich schätze das, aber das nimmt meinem aktuellen Partner nicht, sondern das Unterdrücken nimmt mir einfach nur Freiheit. Und ich habe so diese Idealvorstellung von einer Beziehung, die ich auch gerade fühle, wo ich 100% frei bin, ich zu sein. Und meine Vergangenheit gehört zu mir. Und ich weiß nicht, ich glaube, das ist sehr, sehr, sehr hohes Niveau an Kommunikation. Es bedarf sehr, sehr, sehr viel Kommunikation und Reflexionsarbeit von allen Seiten. Aber für mich ist es irgendwie so ein Traum, dass ich das leben kann. Und ich denke mir so, ey, ich wünsche das irgendwie allen Menschen in Beziehung, weil das ist für mich ist es freie Liebe einfach so.
Ja, geht mir genauso. Also ich finde zum Beispiel auch mein jetziger Freund und mein Ex-Freund, also wenn ich das sehe, die machen mal was zu zweit ohne mich. Mir geht das Herz auf. Ich finde das so schön. Also ich habe auch immer versucht, mit meinen Ex-Freunden irgendwie gut zu bleiben. Also indem man aber eben auch ehrlich ist. Ne? So. So kommen wir zu einem anderen Thema. Ne? Ihr seid ja, jetzt mal so ein kleiner Sprung, ihr nutzt ja, sag ich mal, eure Beziehung ja auch, um aufzuklären. Und ihr macht, glaube ich, damit sehr vielen Leuten Mut. Und ihr seid riesengroß auf TikTok. Das ist irgendwie, das Thema ist irgendwie durch die Decke geschossen. Aber wie das so mal bei so Themen ist, ist ja bei LGBTQ auch immer so. Es gibt halt die eine Hälfte, die hasst einen und die andere Hälfte liebt einen. So. Also wie geht ihr mit diesem ganzen Social-Media-Ding um? Weil eigentlich habe ich das Gefühl, ihr macht es aus der Intention, was Schönes zu machen, euch mit einem schönen Thema irgendwie zu befassen. Aber ich merke, ihr müsst halt immer wieder auf diese negativen Sachen eingehen, weil es einfach Realität ist. So, wie kommt das bei euch an? Also seid ihr super empfindlich? Lacht? Also ich meine, eben haben wir über ein paar Kommentare gelacht, aber ich glaube, das ist auch nicht immer so, oder?
Ich kann da jetzt nur für mich persönlich sprechen. Ich habe das große Glück. Ich weiß nicht, wodurch das kommt. Lebenserfahrung, keine Ahnung. Jeder Mensch ist da auch einfach verschieden. Ich bin da ein bisschen wie Teflon. An mir prallt das echt ganz gut ab.
Geil.
Ich kann mir das stundenlang reinziehen und ich finde es einfach witzig. Aber das liegt hauptsächlich daran, dass ich weiß, dass das, was da steht, nicht der Realität entspricht und ich einfach nicht das Bedürfnis habe, es diesen Menschen zu erklären zu müssen, um seine Meinung zu ändern. Weil Menschen, die so krassen Hass oder negative Kommentare schreiben, den meisten davon kannst du nicht helfen. Ich gehe davon aus, die haben selber mit sich irgendwelche Probleme oder können das einfach nicht akzeptieren aufgrund von Erziehung, diversen anderen Sachen. Ich weiß es nicht. Ich kann nicht in deren Köpfe gucken. Ich weiß nur für mich, das, was da steht, das stimmt nicht. Und das ist für mich mein Allheilmittel.
Ja, richtig gut.
Und deswegen weiß ich, wir werden wachsen, die Kommentare werden wachsen, also die Anzahl, der Hass wird wachsen, aber das ist natürlich auch der Antrieb für uns, dagegen anzugehen und aufzuklären und die Menschen zu erreichen, die dafür offen sind.
Ja, wie ist es bei euch beiden?
Ich bin da genauso wie bei Marcini, also das kratzt 0,0 an mir. Was an mir eher kratzen würde, wäre, wenn uns jemand, also andere Themen, wenn uns jemand vorwirft, hey, das finde ich voll kacke, dass du irgendwie A sagst und B tust, ich weiß nicht, Beispiel jetzt, hey, wir fliegen in Urlaub und ich mache mir total Sorgen, ob das klimatechnisch ein Problem ist und was die Öffentlichkeit dazu sagt. Und das sind so Sachen, das berechtigte Kritik.
Ja, aber das hat Hand und Fuß,
genau,
da kannst du drüber nachdenken.
Unsere Beziehung, so, wenn du da Kritik dran hast, ist das dein Problem, nicht meins. Ich bin glücklich. Ich stehe dazu.
Weil teilweise, also wenn man sich das durchliest, das sind auch so kranke Sachen, also von wegen so, ja, Louis hätte irgendwie die Ehe zerstört oder dann steht da irgendwie so, ja, in dem Video von einer Woche hat Saskia irgendwie so und so geguckt, ich glaube, sie liebt ihn nicht mehr. Also die interpretieren da so krasse Sachen rein.
Das ist einfach nur witzig, das ist Bullshit.
So, also ich denke auch, also als ich das gesagt habe, dachte ich so, okay, das sind so Kommentare, darüber könnte ich, glaube ich, auch eher lachen, weil zum Beispiel, ich bin ja ganz klein bei TikTok, aber wenn mal ein Video abgeht, merkst du, dann mischt sich da schon direkt so ein anderer Ton mit rein. Und wenn ich dann aber so eine Figur spiele, die lustig sein soll und jemand schreibt so, ach, dich würde ich auf offener Straße erschießen, dann kann ich eher drüber lachen, als wenn jemand über mein Video mit meinem Freund jetzt irgendwie was schreiben würde. Ne? So, aber bei euch ist es ja wirklich, ihr lasst die Leute ja so in so das Persönlichste überhaupt rein. Und natürlich ist es halt krass, was dann so teilweise da steht. Auf der anderen Seite ist es irgendwie auch manchmal so weit hergeholt, dass ich halt dann auch selber lachen muss, wenn ich bei euch lese und denke so, Gott, wie krank sind die Leute? Aber deswegen war die halt die Frage, ne? Wie sehr belastet euch das?
Also ich gucke mir das nicht an.
Nee, gar nicht?
Ich bin da, also es ist auch eine Schutzstrategie von mir, weil, also es trifft mich zum Teil, beziehungsweise es triggert mich, Stellung zu beziehen und ich will das nicht, gerade wenn jemand mir erklärt, Saskia, das ist aber keine wahre Liebe und Saskia, du bist hier Raupe nimmer satt und das Scheinheiligste, was ich je gesehen habe und so.
Raupe nimmer satt.
Es ist geil, oder? Also zum Beispiel, wenn jetzt jemand sowas sagt wie, mich einfach nur stumpf beleidigt, dann tangiert mich das überhaupt nicht. Ich weiß, das ist so ein Rumgetrolle, aber wenn es Leute gibt, die zum Beispiel sowas sagen, ich würde meinem Kind niemals erlauben, sich zu schminken und einen Mann zu lieben und so weiter. Sowas triggert mich halt, weil ich an dieses Kind und an dieses Propagieren denke und möchte dann was entgegensetzen. Und da das natürlich in einer sehr großen Masse bei uns auch passiert, ja, würde ich...
Wo fängt man da an?
Was soll ich dann irgendwie noch machen? Und bei Instagram bin ich so in meiner Schutzbubble. Da kommt halt nur mal Scheiße, wenn das aus der Bubble rauskommt. Aber bei TikTok sieht es halt anders aus.
Ich glaube, was auch nochmal zwei zu differenzierende Faktoren sind, sind einmal, wie gehen wir damit um, aber dann einmal der Weltschmerz, der gerade bei dir, Saskia, viel dadurch kommt, zu wissen, dass dieser Hass nicht nur von uns gelesen wird, sondern vielleicht auch von jugendlichen, queeren Personen, die sich ein Video angucken und diesen ganzen Hass sehen und sich dann vielleicht nicht trauen zu outen, weil sie Angst vor diesem Hass haben. Ja. Also es sind so zwei Ebenen. Einmal uns persönlich, ey, wir sind privilegierte, sichere Menschen, wir haben uns drei, wir sind safe. Aber die Tatsache, dass der Hass da ist, das ist dann schon ein größerer Trigger, was die Gesellschaft angeht, weil shit, so, das ist nicht cool. So, das ist überhaupt nicht cool.
Ja, die beiden sind da auch, was das angeht, so ein bisschen cooler. Also ich erinnere mich auch daran, wenn ich zum Beispiel irgendwo hingehe und ich weiß, die wissen nicht, dass wir Polyamor sind. Dann, also ich habe schon Schiss, das auch zu sagen.
Echt?
Also ich bin schon so, also auch so gestern, also ich hatte Schweißausbrüche, weil ich dachte, scheiße, ich muss jetzt hier das erklären, wie reagieren die Leute auf mich? Muss ich mich wieder 10 Fragen stellen, was ich in der Regel muss. Also eigentlich muss ich das immer. Und das ist schon irgendwie schwierig. Oder wenn ich jetzt am Wochenende in den Zug gestiegen bin und ich gesehen habe, ich küsse Marcini und danach Louis, ich merke schon, wie Menschen drumherum mich dann anstarren. Und
du bist aber auch jemand, du nimmst extrem viele Dinge wahr. Du saugst die Umgebung immer auf.
Ja, also, das hat natürlich was mit Erfahrung auch zu tun. Ne? Also klar. Ich glaube, als queerer Mensch, der schon auch Negativerfahrungen gemacht hat, ist da so eine Grundwachsamkeit.
Ja.
Und die, ja, ich versuche natürlich mit aller Kraft den Leuten irgendwie zu erklären, das ist wahre Liebe, und merke dann aber, nee, das muss ich irgendwie auch gar nicht.
Ja. Ja.
So, und das ist manchmal so ein bisschen die Grenze, die sich für mich schwierig ereignet, weil ich auch einfach queeren Menschen zeigen will, so, hey, ich hatte früher auch niemanden, der gesagt hat, du bist okay, und jetzt wollen wir das halt sein, und dann gibt's halt so ein paar Arschnasen, die dann da so eine Kacke drunter schreiben, und das macht mir dann Sorge, so.
Wie viel von der Kacke kommt im echten Leben? Also wie oft trefft ihr auf Leute, die euch das mal ins Gesicht sagen?
Im normalen Leben gleich null.
Ja, danke.
Aber wir haben neulich, Saskia hat neulich auf der Straße Menschen interviewt für einen Fernsehsender und direkt mal konfrontiert. Und da hast du auch ins Gesicht
das ordentliche war Meinung bekommen. Ja. Das war schon heftig. Weil ich habe halt, also wie das abgelaufen ist, ich habe halt gesagt, was haltet ihr von Polyamorie?
Und was, alle so, was ist das?
Und was glaubt ihr halt so? Und dann habe ich halt die beiden so gezeigt, so, wer ist mit wem zusammen? Und das Krasse ist halt, dass es da schon welche gab, auch mit einem Kind und so, die mir ins Gesicht geguckt haben und gesagt haben, ja, du kannst das machen, aber ich will halt nicht, dass sowas ein Vorbild für mein Kind wird. Bitte nicht im Fernsehen, bitte hinter verschlossener Tür.
Okay.
Und wenn dir Leute halt, und haben halt auch gesagt, ja, ich würde das ablehnen, wenn ihr Kinder bekommt.
Das war aber auch ohne Kontext, muss man dazu sagen. Ne? Also der Hintergrund, wie unsere Beziehung funktioniert etc., stand da gar nicht im Raum, sondern es war wirklich nur Polyamorie, was ist das und was glaubst du, wer ist mit wem zusammen?
Okay,
also
okay.
Das darf man dazu, also ich kann sein, dass die Menschen das auch abgelehnt hätten, aber es war natürlich, der Rahmen war auch nicht sehr breit gesteckt.
Naja, es war halt so, ich habe halt gefragt, was sagst du dazu jetzt, wenn ich dir sage, dass ich eine Beziehung mit zwei Menschen habe und wir eine Beziehung zu dritt sind. Und da gab es halt von, ja, ist okay für mich, bis hin zu die typischen Kerle, die Martin gefeiert haben und mir danach gesagt haben, dass das gar nicht geht und schlampig ist, bis hin zu,
oh Mann, ey,
das soll kein Vorbild für unsere Kinder werden. Und das war so das erste Mal, wenn dir jemand sowas ins Gesicht sagt und ich dann in der Moderatorin-Position bin und dann sage, okay, danke. Das war schon schwierig.
Es gab aber auch schöne Fälle, oder? Auch in diesem in dem Interview-Kontext von den Herren, die dann da auf den Treppen saßen, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Da also waren wir auch ganz positiv überrascht.
Wie haben die reagiert so?
Also das schönste und wichtigste Statement in dieser ganzen Ausstrahlung, wenn das ausgestrahlt wird, die zwei emotionalsten und schönsten Feedbacks haben wir von zwei Cis-Männern bekommen. Und das ist einfach toll, weil die waren so richtig empowernd und haben auch schon mal eine Doku irgendwo gesehen und haben gesagt, ich habe gefragt, was ist das, was es für dich okay macht? Und da hat der eine gesagt, ihr seid einfach eine Inspiration für Liebe. Und das ist so was Schönes, dass wir Menschen, die auch monogam leben, irgendwie mit unserer Art zu kommunizieren auch inspirieren können. Einfach offener zu reden. Die müssen ja nicht gleich offen leben. Und das war total schön.
Ja, ich glaube, darum geht es ja generell, ne? Bei allem, was wir alle irgendwie machen, dass man muss das ja nicht selber auch annehmen und machen, aber man soll es zumindest irgendwie gutheißen und, also ich finde nicht mal akzeptieren oder tolerieren, weil das heißt immer, du kannst es auch scheiße finden, aber es einfach hinnehmen, aber das ist okay, wenn die Leute so glücklich sind, mir nimmt das ja nichts. Und genauso mit den Argumenten zu den Kindern, also ich würde auch immer denken, so, ey, wenn das mein Kind glücklich macht, dann ne, ist doch toll. Also,
das ist der Trugschluss, ja.
Ja, also ich weiß, was glaubt ihr, was ist denn so die größte Angst, die dann in den Leuten hochkommt, wenn die auf euch treffen?
Ach, ich glaube, die spiegeln das auf sich und denken so, ich könnte das nicht, ich wäre eifersüchtig, ich fände das furchtbar, weil was ist, wenn mein Partner das jetzt will?
Mhm.
Und dann wird direkt auf uns geschlossen, dass es bei uns ja auch nicht funktionieren kann und geht ja nicht und so. Also ich glaube, es ist immer so ein bisschen, ist immer ein bisschen der Spiegel, ne? Die sehen oder leben welche zu dritt, erinnern sich vielleicht, dass der Partner mal fremdgegangen ist, das war ein Riesentrigger, das war ganz schlimm, denken, oh, die sind fremdgegangen und jetzt lassen sie erleiden. Also das, ich glaube, das ist immer so ein kleiner Bezug, den man auf sich selber nimmt, ne?
Ja.
Es gibt auch Menschen, die unseren Content konsumieren, mhm, und danach eine Nachricht schreiben und sagen, Saskia, nicht, dass du dich wunderst, ich folge dir jetzt nicht, weil ich habe Angst, dass Leute dann denken, dass ich poly bin.
Ey, das hab ich auch. Leute, die dann sagen, ja, ich habe Angst, dass dann Leute denken, ich bin gay.
Und ja, und
dann denken sie das halt.
Halt, ne?
So, ja.
Ist halt ein großes Thema, was denken andere von mir in der Gesellschaft, ist so weit oben.
Ist so,
und wenn man es geschafft hat, das so ein bisschen von sich loszulösen, das war für mich, ich weiß nicht, wann das bei mir passiert ist, aber irgendwann gab es diesen Zeitpunkt. Ich bin zwar nur hetero in Anführungszeichen, aber war schon aufgrund meines äußerlichen Auftretens seit meinem jugendlichen Alter irgendwie schon ein bisschen anders. Und damit habe ich auch vielen auf die Füße getreten, aber ich habe es irgendwie geliebt. Nicht die Aufmerksamkeit, sondern einfach dieses Herausstechen, das war einfach so mein Ding. Und irgendwann hatte ich dieses Gefühl abgelegt, an mir ist egal, was die anderen sagen,
ja,
weil es ist mein Leben, ich will das so leben, wie ich es möchte, ich möchte mich so ausleben, worauf ich Bock habe, und wenn ich jetzt 5-mal die Woche meine Frisur ändern möchte und meinen Klamottenstil, dann mache ich das einfach, und wenn das jemand blöd findet, weil er denkt, ich sehe aus wie ein Clown, dann soll er das doch denken, ich denke auch, dass er aussieht wie ein Clown mit seinen Schuhen und hier und da, aber... Ich nehme es einfach hin, weil er soll machen, wie er es möchte.
Ja, da muss man aber erstmal hinkommen.
Ne? Klar,
ich habe auch sehr lange gebraucht. So. Also ich war auch irgendwie, ich bin aber immer noch so manchmal wie du, Saskia, dass ich auch, wenn ich zum Beispiel in der Öffentlichkeit meinen Freund küsse, also ich nehme alles um mich herum wahr, nur nicht diesen Kuss in dem Moment, weil ich da halt auch noch so getriggert bin. Auf der anderen Seite konnte ich aber auch schon vieles ablegen, so, und mache viel mehr auch, ne, so, worauf ich Bock habe. Aber auf die Idee zu kommen, jemanden nicht zu folgen, weil ich dann Angst habe, dass andere, also das ist dann schon so, wo ich denke, so, wow, okay, heftig irgendwie, wie fremdgesteuert man dann doch ist. So.
Ich glaube, dass wir sehen das ja auch an der Interaktion und auch an der Aufmerksamkeit, also der Wissensdurst ist da. Also
ja,
es gibt auch viele, die sagen, hey, und ich bin in einer heteronormativen Ehe und bin total glücklich, aber ich habe schon immer mal die Fantasie gehabt, mit einem Mann zu schlafen. Was mache ich denn jetzt?
Mm.
Wo ich auch sage, so, okay, wenn das so ein Leidensdruck bei dir ist und du das unbedingt mal ausprobieren willst in deinem Leben, dann ist das etwas, was dir anscheinend so wichtig ist, dass du darüber mal reden musst.
Ja.
Und vielleicht gibt es die Möglichkeit, dass ihr die Ehe für dieses Erlebnis öffnet. Oder eben auch nicht, aber darüber muss ja geredet werden. Und ich glaube halt, wir sehen ja, wie viele Menschen gehen fremd. So, da ist ja irgendwas anscheinend. Es gibt ja Bedürfnisse, so, aber
absolut,
es wird halt darüber dann nicht gesprochen. Und das finde ich halt irgendwie krass, dass unsere Beziehung zu dritt als etwas Krasseres angesehen wird, als jemand betrügt jemand anderen, weil bei uns wird niemand verletzt.
Okay. Betrügen ist irgendwie okay, das ist normal, aber,
aber bei uns
wir gehen gar nicht.
Genau, das ist halt so krass.
Ja.
Ne?
Da wollte ich auch gerade nochmal drauf eingehen, dass die Polyamorie an sich ja ein Thema ist, was sehr, sehr viel Kommunikation erfordert und was viele denken, dass es etwas mit Fremdgehen zu tun hat und man gar nicht sich darüber austauscht, wo man gemeinsam hingehen möchte, sondern die denken, okay, Polyamorie oder sehen das gar nicht als diesen Oberbegriff, sondern die denken, okay, das ist irgendeine Ego-Nummer, der eine macht, was er will und der andere zieht halt mit, um ihn nicht zu verlieren. Mm. Aber das ist nicht so. Also bei uns definitiv nicht. Bei anderen gehe ich einfach davon aus, die Poly leben auch nicht, sondern das hat viel mit Absprache, mit ich nenne es jetzt mal Regeln, aber mit Kommunikation zu tun. Ja. Ja, es geht darum, gemeinsam in eine Richtung zu gehen und nicht zu sagen, ich bin das jetzt, friss oder stirb und ob du jetzt mitziehst oder nicht, ist mir egal. Ich hole mir jetzt hier meine Partner oder lebe das aus, wie ich es möchte. So funktioniert es natürlich nicht.
Ja, ja gut, das denken halt die Außenstehenden. Ne? So, das hast du aber auch bei offenen Beziehungen, also da gibt es das ja auch oft, ne? Dass dann der eine das nur dem anderen zuliebe macht. Das habe ich selber schon oft erlebt. Aber es gibt halt auch offene Beziehungen, wo beide total cool damit sind. Und die suchen sich gemeinsam die dritte Person aus oder der eine ist cool, wenn der andere ohne ihn das macht und so. Also, und das funktioniert, wollen aber viele nicht so einsehen. Die sagen so, nee, der eine verarscht den anderen und ne, so, das hält nicht mehr lange.
Ich finde, jeder muss das in seiner Beziehung für sich selbst und natürlich gemeinsam definieren, wo es hingehen soll, in welche Richtung. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig und darüber muss immer gesprochen werden, weil Gedanken lesen können wir nicht und irgendwie ein Regelbuch oder so ein Standard gibt es eigentlich nicht.
Ja, das stimmt. Ja, ihr habt auf jeden Fall eine große Followerschaft auf TikTok. Verlinke ich hier auch in den Shownotes, weil die Leute sollen ja auch die Gesichter dazu sehen. Dann könnt ihr euch mal angucken, was ihr macht. Aber ihr macht auch noch viel mehr. Ihr habt ein Kinderbuch rausgebracht. Darauf will ich noch mal eingehen, bevor wir hier am Ende sind. Wie kam das dazu? Weil ich predige ja seit Tag 1, wir müssen bei den Kids ansetzen. Das sage ich ja die ganze Zeit. Richtig. In diesem Podcast. So, weil immer, wenn Leute mich fragen, Barry, wie kann man Homophobie stoppen? Sag ich so, Schule, da fängt das doch an. Also das hätte mir geholfen, wenn meine Klassenkameraden alle aufgeklärt wären, hätte ich mich vielleicht auch schon mit 12 geoutet, so anstatt mit 25.
Ja. Wie ist das dazu gekommen? Ich glaube, wir haben uns erstmal immer so kleine Wesen an Tafeln und auf Zettelchen gemalt. Mhm. Also wir haben immer so kleine Wesen gemalt, die haben wir früher Mucks genannt und haben uns dann da so kleine Liebesbotschaften drauf gemalt. So, dass die sahen da echt noch todeshässlich aus, ja. Diese Wesen.
Hey. Also ich fand die süß.
Die sahen ein bisschen aus wie diese Dinger, die man früher gegen die Wände geschnipst hat. Ja. Diese Plastikdinger.
Gogos.
Ja. Und wir haben dann irgendwie uns immer diese Botschaften gemalt und dann haben wir darüber nachgedacht, okay, wie können wir eigentlich, wenn wir ein Kind bekommen wollen, weil wir wollen auch gerne Kinder bekommen, wie können wir eigentlich Mobbing vorbeugen? Was können wir in der Welt verändern, nachhaltig, was bei den Kleinsten schon Awareness dafür schafft? Es gibt nicht nur Mama und Papa, sondern es gibt auch Mama, Mama, Papa, Papa, drei Eltern, alleinerziehend und so weiter. Und dann kamen wir auf die Idee, ein Kinderbuch zu machen. Genau.
Ja, und dann haben wir diese damals schon süßen Figuren an eine Illustratorin unseres Vertrauens gegeben und haben angefangen, eine Geschichte zu schreiben. Und in einem Buch, das heißt Muck die Wupp auf nach Pifo, geht es darum, Moment, es hieß früher die Mucks, aber aus rechtlichen Gründen dürfen wir das nicht nehmen. Deswegen heißt es jetzt Muck die Wupp.
Ihr musstet das also nochmal ändern.
Ja, genau. Krass. Im Endstadion. Und dann, da geht es um Muckelino und Muckelino fliegt mit der Familie, mit Mami, Mami und Mama, Mami und Papa auf den Planeten Pifo. Also es ist ein galaktisches Kinderbuch.
Geil,
und
ich liebe sowas.
Auf dem Planeten Pifo sucht Muckelino neue Freunde, denn Muckelino möchte die größte Sandburg der Galaxie bauen. Und auf dem Weg, auf der Suche, lernt Muckelino ganz viele verschiedene Wesen kennen und die haben alle unterschiedliche Familien. Also Mama und Papa, Papa und Papa, Mama, Mama und Papa, Mama und Mami, also alles Mögliche. Mhm. Und uns war es wichtig, da gar kein großes Ding draus zu machen, sondern Muckelino lernt die kennen und sagt, ah, okay, und wo ist jetzt dein Papa? Und sagt das andere Wesen, ich habe keinen Papa, ich bin nur mit Mama und Mami. Und dann sagt es, okay, cool. Und also es geht einfach darum, dass es wahrnimmt, dass da gar nichts los ist. Und am Ende, die ganzen Wesen, dadurch, dass die alle so unterschiedlich sind, bauen die halt, haben die alle verschiedene Stärken und bauen die größte Sandburg der Galaxie. Und genau.
Man muss sagen, wie es aber bei Kindern auch wirklich ist.
Ne? Ja, genau. Es ist einfach egal. Einfach so ja, genau.
Diese Vorurteile sind ja auch meistens dann durch das Zuhause geprägt. Und unser Wunsch ist natürlich, dadurch, dass jetzt zum Beispiel erziehende Personen oder auch viele PädagogInnen in unserem Kreis, die nehmen das alles mit in die Schule. Die Eltern lesen das auch. Und ich glaube, dass das auch sehr lehrreich für viele Elternteile ist, weil diese Vorurteile sind ja meist Eltern gemacht irgendwie. Voll. Oder gesellschaftlich anerzogen. Und wir haben dann so, wir haben irgendwie uns darauf irgendwann geeinigt zu sagen, okay, dieses Buch handelt vom Anderssein. Und was ist anders überhaupt? hä, wir sind doch alle anders und wir sind doch alle besonders. Mhm. Und dass Anderssein nichts Komisches ist, sondern wir eben alle, auch heteronormative Menschen, auf ihre individuelle Art alle anders sind. Und was uns halt unglaublich gefreut hat, ist die Resonanz. Wir haben dann einen eigenen Verlag gegründet, haben das auch alles komplett selber gemacht.
Und ja, das wollte ich nämlich gerade fragen, weil was macht man dann? Okay, man lässt es zeichnen, aber wie, man klopft dann ja nicht an und so, hey, wir haben hier ein Kinderbuch, wollt ihr das mal drucken?
Doch, Classic würde man das machen, sich einen Verlag suchen, aber wir hatten Bock, das selber zu machen, das Verlegen, und haben eine Druckerei gefunden, haben das selber hergestellt, haben uns selber an die Vertriebsnetze für die Buchhandlung und sowas angekoppelt. Krass. Die Verträge mit denen geschlossen.
Haben eigenes Lager.
Eigenes was Lager geht mit gebaut, euch
und ab. Ich sage es immer wieder gerne, jedes einzelne Buch wird mit Liebe verpackt.
Genau. Von uns. Haben einen eigenen Shop gemacht, weil das natürlich auch nochmal ein Riesending ist. Also kann man ja drüber sprechen. Die großen Barsortimente, die dafür sorgen, dass die Bücher in den Buchhandlungen landen, die nehmen 50% Marge. Was natürlich für ein Projekt, wir sind zu fünf, wir haben eine Illustratorin, eine Autorin und wir drei, am Ende, keine Ahnung, bei 10 Cent pro Buch pro Person rauskommen würde, was einfach nicht, wir haben ja so viel Arbeit reingesteckt, was einfach nicht sich engagieren würde. Ein Jahr lang haben wir da Arbeit reingesteckt. Also haben wir auch einen eigenen Shop gemacht, das heißt, um das so ein bisschen zu umgehen, um das so ein bisschen auch unsere Arbeitskosten da wieder rauszubekommen. Und ja, jetzt läuft das eigentlich, also wir haben die erste Auflage jetzt in, wann haben wir Frau Öl? Vor 2 Wochen ausverkauft fast. Also krass. Wir haben jetzt noch 200-300 Bücher, die wir schätzen.
Die hier auch rumliegen, die ich schon gesichtet habe.
Schätzungsweise jetzt im Oktober, hoffentlich vorm Urlaub, ausverkaufen. Und dann habe ich jetzt vorgestern die zweite Auflage in Druck gegeben. Die 2 Rechtschreibfehler, die wir gefunden haben. nicht Rechtschreibfehler, wir haben einen Satz doppelt drin. Genau, und dann werden wir jetzt versuchen, auch mehr in den Handel zu kommen. Amazon läuft jetzt und so, also halt verschiedene Punkte.
Das heißt, wenn ich immer mein erstes Buch schreibe, dann komme ich zu euch.
Also das Know-how haben wir gesammelt. Das Know-how haben wir gesammelt.
Auch das wird mit Liebe verpackt. Ja.
Habt ihr denn vor, da jetzt noch mehr zu machen? Also ist das was euch jetzt so wohl Blut geleckt habt?
Also klar, theoretisch schon. Was wir jetzt erstmal machen werden, ist noch ein Malbuch für die Kids, weil wir haben jetzt echt eine Community aufgebaut. Die Kinder lieben es. Wir kriegen die ganze Zeit Bilder und Sprachnotizen, wie die Kinder mit dem Buch ins Bett gehen.
Und Videos, das ist so herzhaft. Ich musste so weinen.
Oh, ich wollte gerade sagen, das ist bestimmt richtig und bewegend. Ey.
Genau, also Malbuch wollen wir machen. Natürlich jetzt erstmal dieses Buch weiter voranbringen. Das ist jetzt 2 Wochen draußen. Ich glaube, so ein Buch hat schon so einen Lebensmarketingzyklus von 1,5 Jahren oder so.
Ja.
Da kloppen wir jetzt natürlich und gucken, wo wir noch Presse machen können und sowas und wie wir das weiter wachsen lassen können. Aber wir hatten schon überlegt, ob wir noch eine pädagogische Ausgabe machen, wo wir ein bisschen detaillierter in die Aufklärung gehen, wie man mit Kindern darüber sprechen kann.
Wie gehe ich mit dem Coming-out um? Wie kann ich, was mache ich, wenn mein Kind sagt, hey, ich habe ein anderes Geschlecht oder so. Ja.
Mhm. Aber darauf aufbauen werden wir auf jeden Fall. Aber jetzt müssen wir uns erstmal um die zweite Auflage kümmern. Ja,
krass, ey. Ja. Heftig. Ey, also ich hatte ja mal selber auch einen eigenen T-Shirt-Shop und ich weiß, wie viel Arbeit das ist. Klar. Ich habe das dann alles abgegeben an professionelle Leute, weil ich war so, ey, mit Retour, verschicken, alles ist so krass, ey.
Ja, DHL.
Ja, ciao.
Also das ist schon, ja, wir haben halt den Verlag gegründet. Das ist schon ein
Das Gute Arbeit ist auch bei uns, wir können uns die Arbeit teilen. Das ist auch unter anderem ein sehr, sehr großer Vorteil in einer Beziehung zu dritt, möchte ich an diesem Punkt noch einmal erwähnen. wir haben natürlich alle verschiedene Stärken, wie es halt meistens in den Beziehungen ist, aber dadurch, dass wir eine Person mehr sind, können wir uns das entsprechend auch etwas geschmeidiger aufteilen.
Ja.
Und,
so, ich hasse euch gerade dafür. Ich bin noch mal alles alleine. Ja. Ich brauche noch 2 Berries an meiner Seite.
Ich glaube, sonst würde man nach einem gefühlten halben Jahr solo ausgebrannt sein. Das ist nicht stemmbar.
Ja. Das stimmt, ey. Ja, krass. Also das Buch werde ich auf jeden Fall auch verlinken. Vielleicht auch eine geile Idee zu Weihnachten. Zwinker, zwinker. So, und damit sind wir auch schon am Ende. Ey, das geht immer so schnell. Ich würde sagen, jeder, der jetzt mehr von euch sehen will, macht mal selber Werbung. Wo findet man euch überall?
Überall. Mittlerweile auch in der argentinischen Zeitschrift haben wir gestern
gesehen. Echt?
Ja. Selbst die Polen haben 2 Editionen abgedruckt.
Also ich glaube, die meisten Informationen und am nächsten dran bist du, wenn du uns auf Instagram folgst, haben wir eigene Accounts. Saskia Michalski, Mancini Michalski, Jule Michalski. Bei TikTok reden wir hauptsächlich über unsere Beziehung. Mhm. Das ist, wo die große Masse sozusagen.
Die Michalskis, ne? Heißt sie ja da, genau.
Dann ab Januar gibt es auf Vox eine Doku.
Echt?
Ja. Oh Gott,
das also als Serie oder nur eine 3 Folge?
Teile.
Ach geil, nur über euch?
Da sind noch 3-4 weitere Paare, ungewöhnliche Liebeskonstellationen drin. Aber ich glaube, bei Instagram ist man erstmal am besten. Ja. Was habe ich was Wichtiges vergessen?
Muckdiwupp.
Ja, das Kinderbuch.
Ja, schaut in die Shownotes, da ist dann auch alles verlinkt. Ey, ich danke euch vielmals. Ich weiß, ihr seid sehr, sehr busy.
Super angenehmes Gespräch.
Es war schwieriger, einen Termin mit euch zu kriegen, als mit Kelly Clarkson und Tokyo Hotel, aber ja. Gut. So, und für euch zu Hause, ja, Kritik und Lob natürlich wie immer an Hollywood Tramp, am besten auf Instagram, und wir hören uns sonst nächste Woche wieder. Danke nochmal und bis dann.
Danke für die Einladung. Tschüss.
Das war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood Tramp findest du im Netz unter hollywoodtramp.de und bei Instagram @hollywoodtramp.